Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Erfolg trifft Herz Podcast. Mein Name ist Rebecca Ilgner und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema souverän führen. Natürlich zum einen, wie du souverän dein Team führst und gleichzeitig auch, wie du dich selber führst. Denn Führung von Teams beginnt immer bei dir. Und dazu passt heute perfekt der Gast, mit dem ich ehrlicherweise schon am 7.11.2022 die Folge aufgenommen habe. Das ist der liebe Jan von Grappen. Und der liebe Jan ist Director Capital Management bei der HIH Invest Real Estate, die übrigens selber sagen, wir finden, entwickeln, steuern Immobilien und Investments mit zukunftsgerechtem Blick im Sinne unserer Kunden. Und Jan ist immer im Sinne seines Teams unterwegs. Und er gibt uns heute ganz spannende Einblicke, einfach mal auch darin, warum es so wichtig ist, mutig zu sein als Führungskraft. Und er sagt zum Beispiel halt auch selber, weißt du was, es ist einfach manchmal wertvoll, sich auch mal eine blutige Nase zu holen, warum das so ist und warum das Thema Achtsamkeit in der Führung auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, da will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, würde sagen, wir gehen jetzt einfach direkt rein. Ich wünsche dir eine Menge Spaß mit der Folge und es geht los.
Ich bin da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. Das waren sehr unglückliche Umstände, dass mein Vorgänger damals von meiner ersten Führungsposition leider im Endeffekt verstorben ist. Das heißt, ich habe das Team übernommen in einer emotionalen, schwierigen Situation, bin aus dem Team raus Führungskraft geworden auch. Es gab auch damals noch einen anderen, Anführungszeichen, Wettbewerber um die Position, aber der Vorstand hat sich für mich entschieden, relativ jung. Hat man mir quasi die Abteilungsleitung gegeben, erste Führungsebene. Und der größte Fehler, den man machen kann, den ich natürlich auch gemacht habe, ist, ich war viel zu kontrollwütig. Am Ende des Tages, ich stand halt hinter den Mitarbeitern, wollte wissen, was passiert, geguckt und immer Feedbacks abgeholt und. Habe mich natürlich so ein Stück weit für den Größten gehalten. Klar, ich meine, da wird man jung hochgeschubst, wird ausgewählt. Erste Führungsebene, es war eine private Krankenversicherung damals, hat für die gesamten Geldanlagen, Kapitalanlagen die Verantwortung gehabt. Da hat man sich schon toll gefühlt, in Anführungszeichen, und hat dann so gewisse Fehler auch gemacht, die ich aber Gott sei Dank schnell, glaube ich, relativ schnell abgelegt habe und auch diesen, ja, großen Kontrollwahn auch sehr, sehr schnell reduziert habe. Ich hatte das Glück, dass ich sowohl in vorherigen Jobs, bevor ich die Führungsverantwortung bekommen habe, als auch in dem Job einfach sehr, sehr gute Chefs hatte, die das schlicht und ergreifend ganz anders gelebt haben, wo ich mir einiges abgucken konnte und ich glaube, Gott sei Dank auch gemacht habe, wodurch es auch für mich dann deutlich entspannter wurde.
Was würdest du denn sagen, wenn du, wir machen jetzt auf deiner Führungstimeline, hüpfen jetzt so ein bisschen hin und her, wenn du jetzt aus den 16 Jahren zurückblickst, wann hast du angefangen, dann mehr Vertrauen zu haben in deine Mitarbeitenden und was war so der Rahmen, der dir dann auch geholfen hat? Weil es ist ja ein super wichtiges Thema. Du musst ja auf der einen Seite auch wissen, was geht ab, was ist los bei euch und auf der anderen Seite halt ja nicht zu sehr eben zu kontrollieren, um auch keine kreativen Prozesse irgendwie ja zu unterbinden zum Beispiel. Also was war da für dich ein wichtiger Punkt?
Ich glaube, ich habe das relativ schnell auch nach der Übernahme der ersten Führungsposition gelernt für mich und natürlich immer erweitert. Mein Führungsstil würde ich mal heute auch und auch damals schon nach einer kurzen Zeit so beschreiben. Ich gebe den Mitarbeitern einen Rahmen vor und innerhalb dieses Rahmens können die völlig frei agieren und sollen auch frei entscheiden und müssen nicht mit jeder Entscheidung, ich sag mal salopp, mit jedem Pups dann zu mir kommen. In der Regel hat man da ja auch gut ausgebildete Mitarbeiter sitzen, die auch erwachsen sind und eigenständig arbeiten wollen. Und meine Erfahrung selber von mir mit meinen Chefs war auch, so bin ich einfach am effektivsten und auch am produktivsten für die Firma und habe am meisten Spaß. Und so habe ich meine Führung dann auch aufgebaut. Wenn ich Leute eingestellt habe, habe ich auch immer versucht, Leute zu finden, die besser sind in ihrem Spezialgebiet, als ich es bin. Weil dann konnte ich sie einfach laufen lassen und hatte das Vertrauen. Und ich habe immer gesagt, ich bin der Puppenspieler oben drüber. Ich muss quasi das Ganze strategisch steuern und kann auch mich dann auf strategische Themen eher konzentrieren, wenn die Mitarbeiter unten vernünftig und sauber arbeiten. Und ich finde, am meisten Spaß macht das Arbeiten doch, wenn man frei entscheiden kann und auch eigenverantwortlich entscheiden kann, auch auf der Mitarbeiterebene und nicht ständig zu seinem Chef hinrennen muss und bitten und betteln muss, sondern wirklich einfach die Entscheidung treffen kann. Das ist auch ein ganz anderes Auftreten nach außen und vom ich glaube auch fürs Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl der Mitarbeiter. Und ich finde, wenn ich meinen Mitarbeitern nicht vertraue, muss ich mich halt fragen, was passt hier nicht? Habe ich die richtigen Mitarbeiter oder muss ich einfach an mir arbeiten? Weil am Ende des Tages macht es als Team ja so auch am meisten Spaß. Und meine Erfahrung ist, so komme ich auch am meisten voran als Team.
Wie bist du denn mit Konfliktgesprächen umgegangen? Also natürlich bei allem Vertrauen und mit Leichtigkeit und Freude eben den Job anzugehen. Das macht ja Sinn, gemeinsam dann auch Erfolge zu feiern. Und gleichzeitig sind ja dort, wo Menschen ja unterwegs sind, auch nochmal ja viele verschiedene Energien, viele verschiedene Bedürfnisse im Raum. Also wie bist du da mit Konfliktthemen umgegangen?
Absolut richtig, wo es Menschen hat, da menschelt es auch und zwar kräftig teilweise. Auf die erste Führungsposition bezogen, wenn du natürlich ein Team übernimmst, was emotional gerade ein bisschen aufgewühlt ist, wo du teilweise Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter hast, die schon länger mit dem vorherigen Chef zusammengearbeitet haben, ist es nicht so einfach. Auch das war eine steile Lernkurve, wo ich am Anfang mit Sicherheit zu nachsichtig war, in Anführungszeichen. Also ich bin jemand, der sehr, sehr gerne und viel versucht, über Gespräche zu lösen. Ich halte nichts davon nach dem Motto, okay, hier ist eine Verfehlung, hier gibt es eine Abmahnung, sondern versuche erstmal mit den Leuten zu sprechen. Am Anfang, muss ich klar sagen, so die ersten Führungszeit, viel zu oft gesprochen. Man muss manchmal dann schon auch einen Flock reinhauen. Das kann auch, so doof das immer klingt, mal eine Abmahnung sein, wenn die Leute einfach keine Lernkurve mitnehmen. Aber ich glaube nach wie vor, das Wichtigste ist, mitzusprechen, zu schauen, woran liegt es denn, was ist denn eigentlich der Knackpunkt dahinter? Warum agiert die Person, wie sie agiert? Und das auch zu verstehen und auch den Mitarbeiter zu verstehen und eventuell auch eine Brücke bauen zu können, wie man das Problem gemeinsam löst. Wenn es dann aber keine Lösung gibt oder keine Einsicht gibt, dann muss man, glaube ich, auch im Sinne des Unternehmens, deshalb ist man Führungskraft, natürlich auch einen härteren Flock reinhauen. Ich habe das gemerkt bei einem Mitarbeiter in einer späteren Führungsfunktion. Wir sind öfter aneinander geraten. Es war eine ähnliche schwierige Situation. Ich bin reingekommen in das Team. Das Team hat die vorherige Führungskraft durch Krankheit oder die ist durch Krankheit ausgeschieden. War lange, lange auch Führungskraft davor in dem Team, war auch aus dem Team rausgekommen, war also auch emotional schwierig. Und da war es wirklich so, wir sind aneinander gerasselt regelmäßig, weil einfach so eine gewisse Bockigkeit da war und wenig Lernkurve. Dann haben wir viele, viele Einzelgespräche geführt. Und am Ende des Tages, als der Mitarbeiter dann gemerkt hat, hey, ich vertraue ihm, ich gebe ihm Rahmen zum Arbeiten, hat sich das Ganze immer mehr aufgelöst, sodass wir zum Schluss hin, muss man sagen, und auch bis heute einfach ein sehr, sehr gutes, herzliches Verhältnis auch zueinander haben. Also ich glaube, das Gespräch ist immer noch das A und O als Führungskraft mit seinen Mitarbeitern. Da geht es nicht nur darum, die Jahresgespräche zu führen, die sind auch wichtig, wobei ich bin kein Riesenfan davon. Ich finde, man muss kontinuierlich mit seinen Mitarbeitern im Austausch, im Kontakt bleiben, um auch ein Feeling dafür zu haben, was passiert denn bei denen, gerade in der Zeit, die wir jetzt da draußen haben, auch wenn ich jetzt keine Führungskraft mehr bin, aber ich meine, da hat jeder Sorgen und Nöte bei dem, was da draußen passiert. Und da muss ich einfach ein Gefühl dafür behalten und auch regelmäßig mit den Mitarbeitern mich austauschen und zwar auch mal Einzelgespräche. Das kann man zusammen zum Essen gehen sein, das kann man abends ein Bier trinken sein. Dieses ganze Socializing, das darf ich aus meiner Sicht nicht vernachlässigen und auch nicht unterschätzen. Da ist das Homeoffice mit Sicherheit hier und da ein bisschen kontraproduktiv. Bei positiven Seiten der Flexibilität, die es mit sich bringt, es geht doch viel persönlicher Kontakt verloren. Und der, finde ich, ist für uns Führungskräfte immens wichtig. Natürlich führen auf Distanz, ist alles gut, ist alles toll. Aber ich glaube, der persönliche Kontakt zu den Mitarbeitern und auch als Team, der ist nicht zu ersetzen.
Du scheinst ja sehr reflektiert auch tatsächlich zu sein. Gibt es eine Fähigkeit, Jan, von der man dir vielleicht lange Zeit nachsagte, mein Gott, das ist ja so eine nervige Charaktereigenschaft an dir, von der du dann aber 16 Jahre später wirklich stolz sagen kannst, ja, die genau hat mir weitergeholfen in meinem beruflichen Weiterkommen?
Ja, die gibt es tatsächlich. Ich meine, ich habe auf LinkedIn so einen schönen Spruch stehen, liebe deine Ecken und Kanten, denn nur Nullen haben keine. Tatsächlich bin ich, oder anders gesagt, tatsächlich gehört Diplomatie nicht zu meinen Stärken, weil ich bin relativ direkt, ich sage immer norddeutsch direkt, ich bin ein Hannoveraner gebürtig, auch wenn ich viel in Bergen mich im Allgäu rumtreibe und da auch meinen Hauptwohnsitz inzwischen habe. Ich bin ein relativ direkter Mensch und manchmal so ein bisschen wie der Elefant vielleicht im Porzellanladen. Ich bin aber echt stolz auf diese Eigenschaft, dass ich die auch nicht habe verwässern lassen, weil am Ende des Tages, das haben mir auch Mitarbeiter immer wieder zurückgespiegelt, sie wissen halt immer, wo sie dran sind, was sie tun sollen. Es gibt klare Ansagen, es gibt direkte Ansagen, es gibt keinen Blumenstrauß mit einem Messer drin, sondern jeder weiß, wo er dran ist. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm, wenn man eine direkte Ansage kriegt. Am Ende des Tages ist es aber für alle am transparentesten. Und ich bin echt happy, auch wenn ich mir häufig eine blutige Nase geholt habe, auch bei Vorgesetzten, und dann nicht immer everybody's darling war, dass ich mir diese Eigenschaft beibehalten habe. Und die werde ich mir auch beibehalten. Weil es ist eigentlich für mich so eine Kerneigenschaft, die mir sehr, sehr wichtig ist, da klare, direkte Ansagen zu machen.
Ja, vor allem ist die ja auch wirklich wichtig für die eigene Gesundheit, ne? Wenn man immer nur seine Themen in sich irgendwie reinfrisst oder nur so drumrum quatscht. Also ganz wertvoll. Vielen, vielen Dank fürs Teilen auch dafür nochmal. Stichwort Achtsamkeit. Wie hast du denn in deinem Team, ja, sichergestellt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wie hast du auch dafür Sorge getragen, zu schauen, hey, sind denn eigentlich deine Teammitglieder ausgeglichen? Gab es da so bestimmte Rituale vielleicht sogar?
Also was mir wichtig war, auch gerade die letzte Gesellschaft, wo ich dann tätig war, jetzt nicht, wo ich in der Geschäftsführung war, sondern in der Versicherung auf der Führungsebene, das Erste, was ich eingeführt habe, zumindest einmal im Jahr, war schon mal ein Team-Event. Klingt jetzt immer ganz lustig, das war mal Bohlen, das waren aber auch mal andere Sachen, wie eine Krimi-Führung durch Frankfurt, was ich ganz toll fand, mit dem Förster im Taunus waren wir damals, also das war in der Frankfurter Ecke, und haben uns mal das ganze Thema erklären lassen und ein paar Bäume gepflanzt. Das hat schon zusammengeschweißt. Und was ich immer vertreten habe und auch versucht habe, den Leuten weiterzugeben, ihr braucht hier kein FaceTime machen. Was meine ich damit? Wenn viel zu tun ist, habe ich schon den Anspruch an mein Team, an meine Leute, dann seid ihr auch da. Dann im Zweifel auch mal eine Stunde länger. Aber wenn wenig zu tun ist, dann geht halt auch früh. Das ist mir dann wurscht. Und wenn ihr dann um 12 nach Hause geht, weil tote Hose ist, dann geht ihr halt um 12 nach Hause. Aber wenn die Hütte brennt, dann erwarte ich auch, dass ihr mal bis 5, 6, 7 da seid. Aber dieses FaceTime-Dasein, um da zu sein, da halte ich überhaupt nichts von. Und ich glaube, das hat der ein oder andere schon auch ein Stück weit dann verinnerlicht und auch sehr gerne entgegengenommen, weil er gemerkt hat, hey, der meint das auch so, der lebt das auch selber so, weil ich bin dann auch so, wenn es ruhig war, bin ich halt auch um 14 Uhr gegangen und bin Mountainbiken gegangen. Auf der anderen Seite saß ich im Zweifel auch am Wochenende da und habe mal was bearbeitet, was ich von Mitarbeitern nicht erwartet habe. Weil ich gesagt habe, hey, mir macht das Spaß, ich brenne für den Job. Aber am Ende des Tages sitze ich hier nicht meine Zeit ab. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Mitarbeiter. Zu der Zeit muss man sagen, war das Thema Homeoffice noch nicht so. Heute habe ich natürlich eine ganz andere Flexibilität über das Homeoffice-Thema. Und auch da sage ich jedem, ey, wenn ihr im Homeoffice seid, mir ist doch egal, wenn es reinpasst, ob ihr morgens was bearbeitet oder nachmittags und mittags irgendwie biken, laufen, spazieren, was auch immer geht, mit euren Kindern Mittagessen, macht das. Wichtig ist doch, dass es gemacht wird. Aber nutzt die Flexibilität schlicht und ergreifend. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. So richtig ansonsten rauszukriegen, wie das Wohlbefinden ist, wie die Mitarbeiter mit sich umgehen, ist natürlich relativ schwierig, weil gerade entstehende Teams reinzukommen, die sind sehr heterogen, teilweise lange, lange da, sind natürlich eingeschliffen. Ich glaube, auch da kann man immer nur wieder mal hingehen, hey, wie geht's, wie war das Wochenende, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was machen die Leute denn? Ich glaube, Gespräche, ich komme immer wieder darauf zurück, ich glaube, Gespräche sind einfach extrem wichtig. Die Kommunikation ist extrem wichtig innerhalb von Teams und auch von der Führungskraft zu seinen Teams und natürlich auch nach oben zu seinem Chef, dass man auch die Schwingung der Firma allgemein weitergeben kann in sein Team.
Das war jetzt eigentlich auch schon ein perfekter Produktivitätshack tatsächlich an der Stelle. Ich hatte auch mal einen Chef, der hat genau wie du nämlich damals uns auch gesagt, weißt du was, wenn du halt mal 2 Stunden früher gehen willst, du machst einfach, frag halt auch nicht, dafür erwarte ich aber einfach, dass du, wenn es, ne, richtig brennt, dass du dann auch einfach länger bleibst. Und das war für mich ein absoluter Segen, weil ich für mich selber das so frei alles einteilen konnte. Und deswegen auch das Stichwort Produktivitätshack, weil so kann ja auch jeder, gerade du meinst es ja auch mit dem im Homeoffice für sich gucken, wann fühle ich mich dann auch in der Kreativität, oder der eine ist ein Morgenmensch, der andere ein bisschen anders gepolt. Also das bringt natürlich auch ganz viel Freiheit. Doch, lieber Jan, natürlich gibt's auch für dich an dieser Stelle die Frage nach einem Produktivitätshack, der Zeit spart. Welcher kommt dir denn da in den Kopf?
Ein Produktivitätshack, der Zeit spart. Ich glaube, ganz wichtig, gut organisiert zu sein, dass man wirklich sich morgens erstmal hinsetzt, überlegt, welche Dinge habe ich heute, welche sind wichtig, welche kann ich im Zweifel noch schieben. Ich glaube, eine gute Organisation vom Schreibtisch, vom Kalender, Zeitmanagement ist extrem wichtig, darauf zu achten, dass man nicht im Chaos endet. Gerade bei den vielen, vielen Bällen, die wir heute alle in der Luft halten müssen in unseren Jobs, ist das, glaube ich, das A und O für mich.
Perfekt. Und dann jetzt ganz zu guter Letzt, lieber Jan, die Frage an dich. Wir nehmen jetzt einfach mal an, du könntest der ganzen Welt mitteilen, ja, wie ein Appell rund um das Thema Gesundheit, Wohlbefinden, Führung ist, oder ein Mutmacher, kannst eine Inspiration geben. Was wäre das in maximal 3, 4, 5 Sätzen?
Nehmt euch eure Ich-Zeit, achtet drauf, hört auf euren Körper, nehmt die Signale ernst und bucht euch Ich-Zeit. Bucht euch einmal die Woche, einmal alle 2 Wochen fest in Kalender Ich-Zeit ein und nutzt die auch. Ich-Zeit heißt aber auch wirklich für sich selbst Akku aufladen, ohne Familie, ohne Freunde. Und wenn es nur 2 Stunden sind, bucht euch die Ich-Zeit. Extrem wichtig.
Vielen, vielen Dank, Jan. Das war's schon. Ich danke dir von Herzen für all diese wertvollen Impulse und ja, die ganzen ja wichtigen Denkanstöße auch, die du mitgegeben hast, und für deinen Mut, deine Geschichte zu teilen. Dankeschön.
Sehr gerne. Ganz lieben Dank.
Wir hoffen sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und freuen uns natürlich über im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und oder auf bei Apple Podcasts. Und natürlich findest du auch die Kontaktdaten zu Jan von Graffen in den Shownotes. Schau sonst auch gerne mal bei ihm auf LinkedIn vorbei. Er freut sich da immer über neue Kontakte. Und ja, wenn du eine Person hast, wo du meinst, ey, die passt doch perfekt auch in die Philosophie von Erfolg trifft Herz und die hat vielleicht sogar was Besonderes, ja, geleistet, wo du sagst, Mensch, die verdient wirklich jetzt auch mal endlich mehr wahrgenommen zu werden, ja, dann schick mir doch gerne einfach eine E-Mail an anfrage@erfolgtriftherz.de. Da wirst du dann die Julia aus meinem Team erreichen. Ja, und wir freuen uns immer über ja, spannende neue Podcast-Gäste. Also von daher, wenn du jemanden im Kopf hast, schreib gerne eine Mail. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Restwoche und sag bis bald.